In einem kleinen Dorf in der Sowjetunion gab es eine kleine christliche Gemeinde, die ihre Gottesdienste in einer winzigen, aber malerisch gelegenen Kapelle feierte. Das Christentum war in der kommunistischen Sowjetunion ein großer Dorn im Auge. Dennoch feierte die kleine Gemeinde allen Anfeindungen zum Trotz jeden Sonntag ihre Gottesdienste. Und dann, an einem sonnigen Sonntag im Frühherbst, wurde der Gottesdienst auf einmal von 4 vermummten und schwer bewaffneten Männern unterbrochen. Sie verhöhnten die Gottesdienstfeiernden, verspotteten ihren Glauben und verbarrikadierten alle Ausgänge bis auf das Eingangsportal. Dann rissen sie ein Bild von der Wand, das Jesus zeigte, der seine Hände segnend ausgebreitet hatte. Das Bild hat in einem winzigen Seidenschiff gehangen mit der Möglichkeit, Kerzen darunter anzuzünden und ein stilles Gebet zu sprechen. Dieses Bild stellte einer der Männer am Ausgang auf und rief: "Jeder, der auf dieses Bild spuckt, den lassen wir das Gebäude lebend verlassen. Wenn ihr aber nicht auf dieses Bild spuckt, dann töten wir euch. Und ihr könnt noch heute erleben, dass es kein Leben nach dem Tod und keinen Gott gibt." Die circa 40 Männer, Frauen und Kinder, die an dem Sonntag zusammengekommen waren, waren bestürzt und wussten nicht, was sie tun sollten. Ratlos standen sie umher und keiner regte sich. So verstrich die Zeit und es wurde immer später. "Alle, die noch hier sind, wenn die Sonne untergegangen ist, die werden wir töten." Auch die Kinder, so drohten die Männer und verspotteten sie weiter. Als die Schatten immer länger wurden, näherte sich die erste Familie mit ihren 3 Kindern zögernd dem geliebten Bild. Schließlich spuckten sie darauf und tatsächlich, die Männer ließen sie ziehen. Es bildete sich eine Schlange und immer mehr Gemeindeglieder spuckten auf dieses Bild und durften gehen. In der Schlange stand auch die 16-jährige Jaroslova mit ihrem Vater. Jaroslova hatte sich vor 3 Jahren taufen lassen und war seitdem voll Freude in der Gemeinde mit dabei. Schweren Herzens hatte auch ihr Vater auf das Bild gespuckt und dann war Jaroslova an der Reihe. Sie drehte sich zum Bild, aber statt es anzuspucken, kniete sie sich hin, säuberte es mit ihrem Rock und dann beugte sie sich vor und küsste den gemalten Jesus. In dem Moment, als sie es küsste, dröhnte krachend ein Schuss und der Körper des Mädchens fiel leblos auf dieses Bild. Keiner der Männer konnte sich anschließend dazu durchringen, Jaroslovas Körper zu bewegen und sie ließen alle, die noch in der Kirche waren, tief bewegt und aufgewühlt ziehen. Als ich den heutigen Predigttext las, kam mir diese Erzählung in den Sinn. Es ist tatsächlich eine wahre Geschichte, auch wenn die Rahmenbedingungen so wohl nicht mehr ganz genau stimmen. Denn es ist eine Erzählung, die ich vor vielen, vielen Jahren einmal gehört habe, als ich so 10 Jahre alt war. So lange ist das schon her. Ich weiß nicht, wie viele unzählige Geschichten ich seitdem gehört und wieder vergessen habe, aber diese Geschichte nicht. Das Mädchen hieß vermutlich auch nicht Jaroslova, aber der russische weibliche Vorname Jaroslova bedeutet die Kühne. Und ich fand, dass das zu der Erzählung passt. Ich weiß noch, wie ich als Kind tief beeindruckt von dem Mut dieses Mädchens war. Und ich bin es immer noch. Immer wieder habe ich mich gefragt, was ich wohl getan hätte, wie ich reagiert hätte. Es ist ja schließlich nur ein Bild gewesen. Ein Bild zu bespucken, um sein Leben und auch das Leben seiner Kinder zu retten, ist das wirklich so ein hoher Preis? Natürlich wollten die bewaffneten Männer sicher etwas anderes damit bewirken. Sie wollten die Gemeindeglieder symbolisch dazu bringen, sich gegen den Herrn, an den sie glaubten, den sie bezeugten, zu stellen und durch das rüde Bespucken Christus, sich selbst und ihren Glauben zu demütigen. Darum schien dem Mädchen der Preis wohl zu hoch und deswegen tat sie, was sonst keiner wagte. Ich lese uns den Predigttext aus dem zweiten Brief an Timotheus, Kapitel 1, die Verse 7 bis 10. Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Darum schäme dich nicht des Zeugnisses von unserem Herrn, noch meiner, der ich sein Gefangener bin, sondern leide mit für das Evangelium in der Kraft Gottes. Er hat uns gerettet und uns dazu berufen, ganz zu ihm zu gehören, nicht etwa, weil wir das verdient hätten, sondern aus Gnade und aus freiem Entschluss. Denn schon vor allen Zeiten war es Gottes Plan, uns in seinem Sohn Jesus Christus seine erbarmende Liebe zu schenken. Das ist jetzt Wirklichkeit geworden, denn unser Retter Jesus Christus ist gekommen. Und so lautet die rettende Botschaft: Er hat dem Tod die Macht genommen und das unvergängliche Leben ans Licht gebracht. Den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Sich nicht für seinen Glauben schämen, für das Evangelium leiden. Das sind starke Worte. Vor allem der Gedanke, für das Evangelium zu leiden, ist für uns in unseren komfortablen Lebensverhältnissen wohl wirklich fremd. Wir brauchen schließlich nicht die Angst zu haben, dass unser Gottesdienst durch bewaffnete Extremisten gestört würde. Und ich finde, es wirkt auch etwas konstruiert, diese Worte auf Situationen anzuwenden, die wir vielleicht auch kennen. Wenn es im vielleicht kirchenkritischen Kollegen- oder Bekanntenkreis um das Wochenende geht und es als der Weg des geringsten Widerstands erscheint, nichts vom eigenen Gottesdienstbesuch zu erzählen. Oder wenn wir neue Leute kennenlernen, die ganz komisch gucken, wenn sie mitbekommen, dass wir in dieser säkularisierten Welt noch glauben, dass es Gott gibt. Ja, das sind vielleicht Momente, in denen wir wegen unseres Glaubens Sorge haben können, die Zielscheibe von Spott oder abfälligen Bemerkungen zu werden. Aber ehrlich, so gut und richtig es auch ist, in solchen Momenten Farbe zu bekennen, so sind sie doch wirklich keinesfalls mit dem Leid zu vergleichen, das Menschen erleben, die wegen ihres Glaubens verfolgt, misshandelt oder sogar getötet werden. Obendorf schreibt, dass derzeit rund 260 Millionen Christen unter hoher bis extremer Verfolgung leiden. Ein paar Schlagzeilen von ihrer Homepage: Sri Lanka Platz 30 auf der Liste der am stärksten durch Christenverfolgung betroffenen Länder, verfolgt durch extremistische Gruppen, Debbie verlor ihre Eltern und ihr Augenlicht. Oder Eritrea auf Platz 6, verfolgt durch die Behörden, Paul ertrug 10 Jahre Gefängnis. Indien, Platz 10, verfolgt durch die eigene Familie. Taras Familie ächtet und isoliert sie. Hinter diesen Überschriften stehen leidvolle Lebensgeschichten. Geschichten voll Entsagung und Erniedrigung. Wenn ich mir dieses Leid vor Augen führe, fühle ich mich oft ganz klein. Und meine Glaubensgeschichte als unbedeutend. Diese Menschen stehen auch im Angesicht von Ausgrenzung und Tod für Jesus ein. So wie Paulus und andere Apostel es taten, die nach Jesu Tod für ihre Glaubenszeugnisse eingesperrt wurden. Ich fühle mich klein und frage mich, ob es mir nicht eigentlich zu gut geht. Ob es nicht recht und billig wäre, wenn wir auch hier in Deutschland mehr von solchem handfestem Leid erleben würden. Der Gedanke liegt nahe, und doch meine ich, dass wir uns nicht schämen brauchen dafür, dass es uns gut geht. Ich glaube, Gott freut sich daran, wenn wir an unserem Leben Freude haben. Und doch ist natürlich die Frage, ob wir uns daran genug sind, ob wir so satt und selbstzufrieden sind, dass uns das Leid von anderen eigentlich nur noch oberflächlich interessiert, aber in unserem Herzen nicht mehr berührt. Das ist also die eine Frage. Nehme ich noch wirklich Anteil am leidvollen Leben anderer? Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Eine zweite Frage dazu: Wenn wir diesen Geist der Kraft und der Furchtlosigkeit aber, anders als die Schreiber des Briefes und anders auch als so viele verfolgte Christen weltweit, nicht brauchen, um Leid oder Verfolgung auszuhalten, ist das dann eine Aussage, die für uns hier und heute eigentlich keine Relevanz mehr besitzt? Darüber habe ich länger nachgedacht und bin für mich zu dem Schluss gekommen, dass es durchaus viele Bereiche gibt, in denen es mir sehr gut tut, mich genau an diese Worte zu erinnern. Bloß sehen die halt anders aus. Ich glaube, es sind vor allem Situationen, in denen wir mit uns selbst, mit anderen oder mit unseren Lebensumständen hadern, in denen der Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit besonders wichtig ist. Wenn Streit herrscht und es Mut braucht, seine Fehler einzugestehen und die Hand der Versöhnung zu reichen. Wenn eine Aufgabe vor mir liegt, die ich mir eigentlich nicht zutraue und es Mut braucht, sie anzupacken. Wenn Menschen um mich herum über andere lästern und es Mut braucht, nicht mitzumachen. Das sind wohl nicht die großen Situationen, und doch glaube ich, dass es immer wieder einen Unterschied macht, ob ich meiner Furcht nachgebe oder nicht. Da kann es sehr hilfreich sein, genau diese Worte im Hinterkopf zu haben. Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Der Ausschnitt des Briefes sagt auch, warum Gott uns diesen guten Geist gab. Er gab ihn uns, weil wir ganz zu ihm gehören. Nicht etwa, weil wir es verdient hätten, sondern aus Gnade und freiem Entschluss gab er uns in seinem Sohn Jesus Christus seine erbarmende Liebe. Ich wünsche uns allen so sehr, dass wir diese Liebe immer wieder neu und immer tiefer erleben. Ich wünsche uns, dass sie immer mehr zu einer wirklichen Liebesbeziehung werden darf, so wie die junge Jaroslava sie vermutlich erlebt hat. Auch wenn wir nicht unser Leben für diese Liebe opfern, wünsche ich uns, dass anderes ihr zum Opfer fällt. Alle Ich-Bezogenheit und Behäbigkeit, unser Egoismus und alle Ängste, die uns von Gott trennen. Denn es gilt damals wie heute, Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Amen.